Gottes Wort. Was hat der Herr mir aufs Herz gelegt? Das steht eigentlich hier. Gott ist rein und heilig und ich will das einfach in Zusammenhang immer wieder mit mir, mit euch bringen. Das ist so mein Wunsch für heute. Und wenn ich jetzt hier so durch die Reihen schaue, bin ich irgendwie froh, weil die heutige Predigt ist eben nicht für Menschen, die vielleicht von Gott gar nichts wissen, sondern das ist eher für Menschen, die schon länger was mit Gott gemeinsam einen Weg gehen, die schon länger mit Gott in Verbindung stehen. Und wenn ich hier so rumschaue, dann glaube ich, passt das auch. Danke, Herr, das ist gut. Ansonsten müsste ich jetzt spontan da noch was tun. Ich möchte mit euch immer wieder auch auf die Bibel schauen, das ist mir total wichtig. Und vielleicht können wir die erste Folie einblenden. Jawohl, da ist sie. Und da heißt es im 1. Johannes Kapitel 1, 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. So ein einfacher Satz. So ein einfacher Satz. Aber was heißt es? Da ist Licht. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt? Also wenn Gott Licht ist, ist er dann unsere Sonne oder was heißt dieses Licht? Warum steht es im Gegensatz zu Finsternis? Was will mir das sagen, wenn ich das lese? Was möchte Gott? Er sagt, er offenbart sich, er sagt, wer er ist. Was will mir das sagen? Welche Wesenszüge Gottes kann ich erkennen an diesem Spannungsfeld zwischen Licht und Finsternis? Ich glaube, dafür gibt es kein Glossar in der Bibel. Man muss die ganze Bibel sehen und dann kann man den Glossar finden. Dann kann man erklären, was das wohl bedeuten mag. Aber ich habe uns einfach mal ein paar Sätze aufgeschrieben, die uns helfen können. Diese Spannung zwischen er ist Licht und da ist gar keine Finsternis heißt, Gott ist moralisch absolut unfehlbar. Der macht keinen Fehler. Und es gibt bei ihm auch gar keinen Zufall, weil per Zufall machst du Fehler. Bei Gott gibt es keinen Zufall. Er ist die reine Wahrheit. Also da, wo er ist, da, wo er handelt, da, wo er tut, gibt es kein Versteckt, kein Hintenrum, kein hoffentlich merkt es keiner. Er ist die reine Wahrheit. Alles ist ihm transparent. Und es gibt auch noch keine so kleine, kurze Zeit eines Kontrollverlusts, so nach dem Motto, oh, ich bin eingeschlafen, habe ein Nickerchen gehabt. Was war passiert? Oder eine Unachtsamkeit, so, oh, das war mir jetzt zu viel, ich konnte das nicht überblicken. Tut mir leid. Und aufgrund seiner Eigenschaften und seiner Fähigkeiten ist Gott nicht mal in der Lage, etwas Schlechtes zu tun. Der kriegt das gar nicht hin. Selbst unter unendlich viel Stress, der muss auf die Menschen achten, wer macht wo was, macht er keinen Fehler. Der fühlt sich nicht belastet oder irgendwie, jetzt muss ich mich aber konzentrieren, das wird eine harte Zeit. Noch verrückter. Du kannst Gott nicht einmal zwingen, dass er einen Fehler macht. Auf der Welt moralisch ethische Menschen, die sind gut, aber das nennt sich Erpressung. Man schnappt sich das Kind oder irgendwen und sagt, ich bring das um, wenn du nicht. Und dann überlegen die sich das zweimal. Aber du kannst Gott nicht erpressen, dass er was Falsches, dass er was Schlechtes tut. Das geht nicht. Denn in ihm ist gar keine Finsternis, gar nicht, nie, nimmer nicht. Ich habe hier was mitgebracht, dass wir das im Hintergrund immer wieder sehen. Und ich schreibe das jetzt einfach mal so auf. Gott ist zu 100% rein oder heilig. Jeder Mathematiker weiß, jede Kommastelle macht eine neue Offenbarung. Aber genau deswegen sage ich, ich schreibe gar kein Komma. Fertig. Ein Eintel, er ist zu 100% rein, heilig. Jetzt die Frage an uns, im Alltag, im Umgang mit uns selber. Stellen wir uns Gott wirklich so vor? Handeln und denken wir, wenn wir mit ihm reden und beten, so? Denk mal eine Sekunde nach. Ich sag, oh gut, wenn ja. Oh gut, wenn ja, dass wir ihn uns so vorstellen. Weil genau das ist unsere Rettung. Genau das ist unsere Hoffnung. Sonst wäre der kein Stück besser als du oder ich. Es gibt noch einen Vers, den habe ich euch mitgebracht. Der steht hier in 3. Mose 19, Vers 2. Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Nun, dieser Vers hat zwei Aspekte, zwei Blickrichtungen. Einmal sagt er, ihr sollt heilig sein, und andererseits sagt er, denn der Herr, euer Gott, ist heilig. In diesem ersten Teil der Predigt möchte ich auf diesen Teil schauen. Warum? Da steht dieses Wörtchen denn. Das heißt, es hat einen Zusammenhang. Und Gott sagt hier, ich bin heilig, und das ist der Ursprung. Denn deswegen passiert bei euch was. Ich bin der Ursprung von dem. Was bedeutet denn das, wenn Gott heilig ist? Was bedeutet das? Könnt ihr da irgendwie ein paar Gedanken teilen? Einfach laut. Was bedeutet es, wenn Gott heilig ist? Okay, er ist vollkommen. Aber was heißt das für uns? Also er ist heilig, okay, da ist er da drüben und wir sind hier. Was bedeutet das für mich? Da steht denn. Irgendeine Verbindung muss es geben zwischen ihm und uns. Was bedeutet das? Ja, okay, ich sag's laut, dass alle hören. Wenn sein Geist in uns ist, dann fährt das ab. Okay, was noch? Ja. Okay, ich sag's nochmal laut. Daniel sagt, das ist dann so wie so ein Maßstab. Er ist der Einzige, der perfekt ist, und wir alle sind verdorben, und dann sehen wir, wo wir stehen. Richtig. Was noch? Er ist 100% alles in einem, jawohl. Und das heißt dann was? Ja, genau. Denn du bist heilig, also sollten wir auch heilig sein. In seinem Abbild, wir sollten dem nacheifern. Richtig, genau. Ich lasse es mal so stehen. Vielleicht bringe ich euch so ein bisschen auf die Schiene. Das ist auch so mein Ding von der heutigen Predigt, dass ich euch da so ein bisschen einen Fokus geben möchte. Ich behaupte, an mir sehe ich das und an Gesprächen mit anderen Menschen, dass wir uns häufig genug schwer tun damit, uns vorzustellen, dass Gott heilig, rein und unfehlbar ist. Er macht nichts falsch. Er vergisst sich nicht und er schläft auch nicht mal für ein Nickerchen ein. Und ich möchte euch da ein bisschen hinführen. Schaut mal, kennt ihr Gold? Es gibt Gold, was ich in der Erde finde, Nuggets, suchen und dann, oh, guck, hier gewaschen, ein Nugget gefunden. Ist der Nugget rein, ist das reinstes Gold. Und ihr wisst, Gold korrodiert nicht, ja, das ist das einzige Zeug, was nicht korrodiert. Ist das rein? Nein. Wenn wir beim Goldschmied Gold kaufen, 24 Karat, was bedeutet das? Ist das reines Gold? 24 Karat, es ist top, mehr gibt es nicht. Da ist immer Schmiere drin, da ist immer irgendein Fremdstoff drin. Immer. Selbst 24 Karat Gold geht nicht. Oh. Ja, Renate, jetzt habe ich dich erwischt. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Gold, das kann ich finden oder technisch herstellen. Das heißt technisch, ich raffiniere das Gold permanent, permanent, permanent. Und wisst ihr, wie nah ich an 100% reines Gold rankomme? 4 bis 5 Neuner. Also, 99,99999. So nah komme ich technisch an Gold. An reines Gold. Blöd, ich schaff's nicht. Na gut, denke mal an was anderes. Wie wäre es mit einem Diamanten? Ein reiner Diamant. Reiner Kohlenstoff, beste kristalline Struktur. Was glaubt ihr, wie nah komme ich daran? Ich habe es sogar vermasselt, Freunde. Guck mal, ich habe die Zeile übersprungen. Gold sind nur 3 und der Diamant sind 5. Und es gelingt nicht mal beim Diamanten, den du im Labor herstellst, dass die kristalline Struktur perfekt ist und dass da kein Fremdkörper drin ist. Geht nicht. Also sitzt der Conny zu Hause und denkt nach und sagt, es muss doch irgendwas geben, was ich in Reinform hinbekomme. Ha! Achtung, jetzt wird es ein bisschen astronomisch. Das Vakuum im Weltraum, das muss doch eigentlich, da muss doch nichts sein. Aber ich war dort nicht, aber die Wissenschaftler sagen, dass das so nicht ist. Also selbst das interstellare Vakuum, so zwischen Sternen, also ich weiß nicht, wie viel Abstand, die sagen immer Lichtjahre und so, ja, wie viel Lichtjahre Abstand dazwischen ist, Achtung, da ist pro Kubikzentimeter Luft blöderweise immer noch ein Atom. Wie viele Atome sind hier auf der Erde, ich habe es mal geschrieben, 300 Meter über dem Erdboden, in einem Kubikzentimeter Luft, wie viele? Internet hat ausgespuckt, Achtung, 50 Trilliarden. So viele Neuner kann ich hier gar nicht schreiben. Also das heißt, das Vakuum in der Luft, also die Reinheit des Vakuums, ist blöderweise auch 99, und dann 50 Trilliarden. Versteht ihr, warum wir Menschen uns nicht vorstellen können, wie rein Gott ist? Weil wir nichts haben, was ihm gleicht. Wir haben nichts. Und jetzt wird es noch besser. Jetzt kommt der Onkel Cornell. Was glaubt ihr, wie viel Prozent schreibe ich denn dahin an Reinheit? Ja? Wie viel? 42? Komm schon, ein bisschen mehr über die Hälfte, oder? Bitte, gib mir eine Zahl. Also, was schreibe ich dahin? Oh, besser nicht. Nein, mach nicht. Dann 15. Aber versteht ihr jetzt, warum wir Menschen scheitern daran zu verstehen, dass Gott rein ist? Es gibt nichts. Kein Fremdkörper, keine Missstrukturen. Das geht nicht, wir können es nicht vorstellen. Und wir Menschen selber sind noch viel, viel, viel schwächer dran. Renate, du hast vorhin gesagt, was hast du vorhin gesagt zu Gott? Aha, okay, du meinst, dass er doch irgendwie auch ein Wesen. Ja, einig, okay, Sekunde, das sage ich nochmal laut. Also Renate sagt, und hat sie recht, da Gott ja ein Wesen ist, hat er auch irgendwie eine für uns erlebbare Körperlichkeit. Ja? Ich höre ihn, spüre ihn oder er bewegt was oder irgendwie so. Absolut richtig, total richtig, genau. Aber ich behaupte, im Alltag machen wir Menschen es uns viel zu oft zu einfach. Weil wir an dem hier scheitern, glauben wir nicht, dass Gott 100% rein ist. Ich merke das an mir und ich merke das an Gesprächen mit Leuten. Und das macht es auch in gewisser Weise einfach. Weil wenn ich Gott auf diese Seite ziehe, mit den 99er vorne dran, Achtung, dann sind wir alle gleich. Dann bin ich nicht der Schlechteste. dann gibt es niemanden, der Klassebeste ist und dem ich irgendwie Daniel nacheifern darf. Ich sage, das kann nicht sein, auch er muss mal was falsch gemacht haben. Guck mal dahin. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Die Folien funktionieren nicht. Das ist sehr schade. 1. Johannes 3, 5. Und ihr wisst, dass Jesus offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnimmt. Und Sünde ist nicht in Jesus. Unsere Welt, unsere Wahrnehmung ist gebunden an das, was wir hier sehen. Aber Jesus und Gott sind 100% ohne Kommazahl, einfach ein Eintel, 100% rein. Wenn wir Menschen auf das Leid und die Missstände hier auf der Erde schauen und sagen, guck dahin, hat doch Gott einen Fehler gemacht. Guck dahin, warum musste das Kind sterben? Dann machen wir das aus dieser Idee und tun überhaupt gar nicht anerkennen, dass Gott 100% rein ist. Warum? Weil für ihn ist es ganz klar, dass auf Sünde Strafe folgt. Er kann gar nicht anders. Wie sollte er ein Auge zudrücken, wenn er sich selber dabei verbiegen müsste? Für ihn ist es ganz klar, auf Sünde folgt Strafe. Du kannst zwar Vergebung finden, aber die Auswirkung der Sünde läuft weiter. Du fährst mit deinem Auto, überfährst ein Kind, du kannst Vergebung finden bei den Eltern und bei Gott. Ist das Kind noch da? Die Auswirkung der Sünde geht geradeaus weiter. Und das ist das, was wir sehen. Und Gott sagt nicht, schaut in das Leid, dann erkennt ihr, wie toll ich bin, sondern er sagt, schaut in das Leid und seht, dass ich mich selber nicht verbiegen kann. Ich bin total gerecht. Ich habe euch freien Willen gegeben, ihr könnt entscheiden, ob ihr auf meine Seite wollt oder auf eurer Seite bleiben wollt. Aber ich bin total rein, mit mir und mit euch. Ich bin fair, 100%. Wenn wir also glauben, dass Gott ab und zu etwas nicht so gut gemacht hat oder er hätte es besser machen können, dann vermenschlichen wir ihn. Wir machen ihn zu einem Mensch. Wir sorgen dafür, dass er diesen Sprung macht darunter. Und sagen, Gott, das war jetzt nichts. Ist lustig, dass ich mir das zutraue zu sagen. Ne? Da ist Gott, der ist 100% rein. Ich sage, oh Gott, ich hätte es besser gemacht. Mit diesem Blick auf Gott können wir vielleicht ein paar Bibelstellen ein bisschen leichter verstehen. Ich habe vorhin gesagt, bin froh, dass wir so einigermaßen unter uns sind. Die Bundeslade wird zurücktransportiert und einer fasst die Bundeslade an, weil sie umfällt. Was passiert? Stirbt. Hey, warum? Weil es nicht so läuft, wie es vor Gott recht ist. Das Hochzeitsfest, ein Gleichnis in den Evangelien. Es werden alle eingeladen, die kommen nicht. Es werden alle anderen eingeladen, die kommen. Und dann geht der Gastgeber durchs Gelände und sagt, hey, warum hast denn du so komische Kleider an? Raus! Und wir sagen, hä, der ist doch gerade noch eingeladen worden. Warum darf der nicht dabei sein? Nein, der Gastgeber sagt, raus, du hast die falschen Kleider an. In dem Bild, du hast dich Jesus nicht unterworfen. Kein Raum für dich, das geht nicht. Du kannst nicht da sein mit deiner Sünde, wo Gott ist. Weil er ist 100% rein. Und Gott kann nicht dort sein, wo 100% Sünde ist, weil er ist 100% rein. Das geht nicht. Passt nicht zusammen. Kennt ihr den Satz in der Evangelien, heißt es, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Jeder von uns würde aus Erbarmen sagen, ja, okay, ja, also gut. Aber Jesus sagt, nein, ich kenne euch nicht. Wer bist du? Und schmeißt sie vor die Tür. Ganz brutal, das Gleichnis Weinstock und die Reben. Jede Rebe, die da keine Frucht bringt, lässt der Herr dran und macht nochmal 3 Jahre weiter. Steht es so? Sondern schneidet sie ab und wohin bringt er sie? Ins Feuer. Wir empfinden das brutal, aber für Gott ist es einfach gerecht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was es heißt, wenn du im Gebet vor Gott stehst und sagst, ich glaube, du hast da was falsch gemacht. Die Sinnflut? Genau gleich gerecht. Genau gleich gerecht wie alles andere. Weil die Menschen entschieden haben, so zu leben. Sie haben die Chance, Gott nachzufolgen. Jeder von uns, auch jeder, der heute das Evangelium hört, hat die Chance, auf die Knie zu gehen und nachzufolgen. Jeder, der die Natur sieht, hat die Chance, Gott zu finden. Dem viel gegeben ist, wird viel verlangt. Dem wenig gegeben ist, ist wenig verlangt. Aber jeder hat die Chance. Und ich stehe heute hier, um einfach diesen Fokus in den Raum zu legen. Gott ist heilig und mit ihm kannst du keine Faxen machen. Auch nicht handeln. Ich glaube, wir müssen die Fakten erkennen, dass Gott heilig ist und dass er unmöglich dort sein kann, wo Sünde ist. Wir singen ein Lied. Jeder von euch hat so eine Orange auf dem Platz. Und diese Orange ist einfach mein Bild. Ein Bild ist immer unvollkommen. Ein Bild passt nie 100%. Aber es soll mir heute helfen und vielleicht auch euch in dieser kommenden Woche. Schaut mal, wenn ich diese Orange nehme, was hat die gemacht, damit sie zur Orange wird? Ein Kern eingepflanzt, ja. Und dann? War ein Baum. Gewachsen. Also kommt erstmal Sonne. Ne? Ohne Sonne wird sowieso nichts. Das Licht von vorhin. Also Sonne kommt, die Blätter nehmen das auf, erzeugen Energie. Aus der Wurzel kommen die richtigen Nährstoffe. Und da es ein guter Stamm ist, kommt eine gute, also der Henry hat gesagt, das schmeckt, also kommt eine gute Frucht bei raus. Das heißt, weil eine gute Sonne gefüllt hat und eine gute Wurzel gute Nährstoffe gebracht hat, kommt hierbei was Gutes raus. Bitte? Wasser, genau, Wasser und zum Bestäuben eine Biene und so weiter. Die haben alle mitgewirkt, aber das, was sie dann reinzieht in sich selber, ist das Wasser in Reinstform oder in guter Form, die guten Nährstoffe und die Sonne. Und am Schluss ist das hier einfach eine super Frucht. Keiner hat was dagegen. Vielleicht eine Geschmacksnuance, aber im Bild ist jetzt einfach eine super Frucht. Und so ist es auch mit Gott oder mit Jesus. Und ich habe vorhin gesagt, dass wir uns das so schlecht vorstellen können, dass Gott zu jeder Zeit sogar unter Druck keinen Fehler macht, sogar unter Stress nichts Falsches macht, sich nicht selber untreu wird. Und diesen Druck habe ich heute hier dabei mit dieser Presse. Wenn, das ist ein Bild. Wenn ich jetzt also hier Jesus und Gott in diese Presse setze und sage, guck, was auf dieser Welt passiert, schau, schau, hast du das unter Kontrolle? Was kommt dann dabei raus? Ist der gut? Ist der gut, der Saft? Gell, der ist super. Der Henry hat gesagt, ich möchte noch mal. Nach dem Gottesdienst kriegt er auch noch mal. Da kommt guter Saft bei raus. Ich möchte euch das ein bisschen veranschaulichen. Jesus im Garten Gethsemane, hat der Lust auf die nächsten 3 Tage? Und seine besten Freunde pennen ein. Und Jesus sagt nicht, ihr Idioten, sagt schon, schlaft ihr, wacht. Aber was sagt er? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Unter Druck kommt bei Jesus Gehorsam und Gebet raus. Und nicht, was für eine Scheiße hier. Wenn Jesus vor dem Hohen Rat steht und mit lauter Falschaussagen, lauter Lügen bezichtigt wird. Und ich glaube, dass es dem einen oder anderen hier im Alltag passiert, bei der Arbeit oder bei der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft. Jesus wird mit lauter Lügen bezichtigt, steht da unter Druck. Was kommt da bei ihm raus? Kann sich jemand erinnern so? Meistens die letzten Kapitel in den Evangelien. Die sagen, ah, du hast das und das gesagt, du maßt dir an, Kind Gottes oder Gott selber zu sein. Was kommt bei Jesus raus? Bitte? Liebe. Zeige ich gleich später nochmal genau. Aber vor dem Rat, Hohen Rat, kommt was raus? Eigentlich Stille. Er sagt nichts. Und wenn er was sagt, sagt das Evangelium. Weiß nicht, ob ich das auch so hinbekomme, unter Druck. Vielleicht würde ich mich verteidigen oder ausholen zum Gegenschlag. Wenn Jesus diesen einen Menschen trifft, der ihn einfach im Stich gelassen hat, und ich glaube, dass das uns alle auch mal trifft, hat noch zu Petrus gesagt, hey, du wirst mich verleugnen, halt, also dann nimm nicht so viel im Mund. Und dann trifft er diesen Petrus, ich liebe diese Szene, ich finde die grandios, weil das ist meine. Ich selber bin da unten irgendwo, keine Ahnung, was für ein Zahlenwert. Und Jesus setzt sich neben mich und sagt, hey, liebst du mich? Der sagt nicht, habe ich es dir gesagt? Ich habe es doch gewusst. Jetzt musst du mir beipflichten, dass ich recht hatte. Sag doch, dass ich Gott bin. Sag schon. Macht er nicht. Unter diesem Druck, der innerlich passiert, sagt Jesus, liebst du mich? Und schenkt Vertrauen und Zusammenarbeit und sagt, weide meine Schafe. Ich vertraue dir das. Und er sagt, was ich? Ja, du, weide meine Schafe. Hüte meine Schafe. Ich habe jetzt eins übersprungen, am Kreuz selber. Die verspotten ihn und sagen, hey, komm doch runter vom Kreuz. Glaubt ihr nicht, Jesus hätte es einfach machen können? Und was kommt bei ihm raus unter Druck? Vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ist bei Jesus. Wir sind nicht Jesus. Ich kann das auch nicht. Ich habe es gerade beschrieben. Ich bin froh, dass ich der Petrus sein darf in seiner Gegenwart. Aber die Frage ist doch, wenn ich jetzt diese Presse nehme, Esther, ich schaue jetzt einfach mal dich an. Und ich nehme dich darunter. Und von außen kommt der Druck. Was kommt raus? Brauchst nicht antworten. Ich könnte jeden anderen Namen reinlegen hier. Alessia. Wenn Druck entsteht, die Kinder nicht das machen, was du willst, die Lebenssituation so ist, wie sie ist, und da kommt Druck, was kommt raus? Wer auch immer hier. Was kommt da raus? Ich kann das nicht für euch beantworten. Ich habe keine Orange mehr. Das ist eure Orange. Das bist du. Was kommt da raus? Könnt ihr die Folie einblenden? Genau, noch eins weiter. Genau das. Petrus 1. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. So seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. 1000 Sünden, gebt mir die Chance, gebt euch die Chance, die nächsten 6 Tage darauf zu achten, was kommt raus, wenn ich unter Druck stehe. Wenn ich in mein Leben schaue, ich weiß, wann ich sündige, häufig, manchmal unbewusst, dann bete ich und sage, Herr, verzeih. Was mir dabei aber nicht so ganz bewusst ist, und ich glaube, dass es eine Hilfestellung ist, und die möchte ich euch heute auf den Weg mitgeben, ist anzuerkennen, dass es nicht so einfach so ein Herr, verzeih, so Herr, verzeih, so ein Guten Morgen oder ein Auf Wiedersehen im Raum, sondern zu verstehen, dass Gott in der Sünde keinen Raum hat. Der kann dort nicht sein. Der kann dort nicht sein. Und ich, also diese Sünde, die ich da gemacht habe, die kann nicht bei Gott sein. Sie braucht Vergebung. Auch wenn ich mich vor 30 Jahren habe bekehrt und taufen lassen. ich sündige heute noch. Und ich brauche dafür Vergebung. Warum? Weil Gott an der Stelle, wo ich da gesündigt habe, nicht sein kann. Und ich habe da was aufgeladen und das darf weg. Jetzt sind wir total froh, dass wir alle das Kreuz kennen und 100.000 Predigten darüber gehört haben. Ich will das nicht wiederholen. Wir haben die Chance, Vergebung als Sünder für uns zu finden und die Sünde vergeben zu lassen. Aber wir müssen mal für eine Sekunde anerkennen, dass Sünde nicht einfach so larifari, ja okay, verzeih. Sondern dass an der Stelle Gott nicht sein kann und wir nicht da sein, wo Gott ist. Da ist was zwischen uns. Wir brauchen Vergebung. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus wäscht die Füße und Petrus sagt so, oh, wasch alles und so. Und dann sagt er, hey, wer gebadet hat, ist rein, aber die Füße müssen wir waschen. Häufig reden wir Sünde einfach klein, wir bagatellisieren sie und sagen, so sind wir halt. Und ganz besonders die Sünde, die unter Druck aus uns rauskommt. Ist sie deswegen weniger sündhaft, nur weil sie unter Druck rauskommt? Nö. Genau gleich. Störend. Und wir sagen manchmal so, ja, da kann ich nichts dafür. Und manchmal wird es sogar echt grob. Da sagen wir, ja, also Gott hilft mir nicht, dass ich davon loskomme. Der ist 100% rein. Der macht schon das Richtige. Aber wo ist denn dein Anteil? Wir haben 100.000 Predigten darüber gehört, was Gottes Anteil ist. Aber es gibt auch einen Anteil in meinem Leben, auch in deinem Leben. Ich frage dich mal einfach, was kennt ihr die Geschichte von Josef? Da ist diese Frau vom Pharao, die will mit ihm in die Kiste. Und was macht er? Ja, endlich, gehen wir mal in die Kiste. Nein, der flieht. Aber wie? Sogar halbnackt flieht er. Ist was peinlich, so rauszulaufen aus irgendeinem Raum, durchs Schloss oder durch dieses Palast zu laufen. Aber er flieht. Ups, das war sein Anteil, glaube ich. Kennt ihr die Freunde von Daniel am Feuerofen? Ich finde den Satz grandios. Renate, wir haben ihn gelesen. Kannst dich erinnern, sag, was da steht. Was haben die gesagt, die Freunde? Die sind fast, also ja, die kamen, aber davor sagen sie einen Satz. Genau. Das war ihr Anteil. Sie sagen, mein Gott ist 100% rein und er macht keine Fehler und es kann sein, dass er uns rettet und es kann auch sein, dass er uns nicht rettet, weil er macht keine Fehler. Aber ich beug meine Knie nicht vor diesem 30 Ellen hohen Bronzestatue. Mache ich nicht, weil Gott allein ist Gott. Seht ihr das, was denn deren ihr Anteil daran war? Und wir machen manchmal etwas falsch, indem wir alles nur auf Gottes Seite schieben. Paulus wird gesteinigt, wird ins Gefängnis geworfen und der Fluch darum, macht er das?
Nö.
Der singt und erzählt das Evangelium. Das ist sein Anteil. Sein Anteil. Und wir haben auch einen solchen Anteil. Deswegen meine Frage nochmal so an uns jetzt hier in der Runde und jeder weiß sich selber am besten Bescheid. Wenn ich deinen Namen da drunter setze und zack und dann kommt der Druck und dein Chef mobbt dich, was kommt raus? Dein Ehemann ist einfach total lieblos zu dir, was kommt da raus? Deine Kinder sind ungehorsam, was kommt da raus? In deinem Leben jagt ein Unglück das andere, was kommt da raus? Aber jetzt die Frage, woher kommt die Giftmischung? Woher kommt die Giftmischung? Falsche Nährstoffe. Falsche Nährstoffe. Der Alltag ist gefüllt mit falschen Nährstoffen. Kennt ihr das, dass Wein anders schmeckt, wenn er auf anderem Boden wächst? Ja, weil die falschen Nährstoffe, andere Nährstoffe sind da einfach. Für Gott gibt es nichts Schöneres, als dass wir uns auf den Weg machen, ihm ähnlicher zu werden. Uns loszusagen von dieser Sünde und einfach wirklich spürbar Licht und Salz zu sein und nicht lauwarme Waschlappen. Und es gibt den Anteil, den Gott macht. Da haben wir 100 Predigten drüber gehört. Heute bin ich da, weil es einen Anteil gibt in meinem und in deinem Leben. Und ich habe die Leute aufgezählt, sowas wie Josef, die Freunde von Daniel oder Paulus oder andere, die sich entschieden haben und gesagt haben, raus damit aus meinem Leben, ich möchte das nicht mehr tun. Ganz krasse Nummer, kennt ihr die in Ephesus, als da sich die Gemeinde bekehrt hat. Was haben die zusammengeschaufelt da auf die Erde und verbrannt? Kennt ihr die Geschichte? Irgendwelche Bücher über irgendwelche Gottheiten und irgendwelche kleinen Idols, wie heißt das, Götzenbilder, haben sie da hingeworfen und einfach, egal wie wertvoll das war, einfach verbrannt und gesagt, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Gott ähnlicher werden, Jesus ähnlicher werden. Ich wünsche mir, dass wir die Woche 6 Tage uns Zeit nehmen, bis Samstag. Nächste Woche kommt die nächste Predigt. Kannst du nochmal draufdrücken? Danke. Und dass wir uns einfach darüber Gedanken machen, was kommt bei uns raus, wenn ich unter Druck komme? Und dann eben diese 6 Tage nicht einfach, okay, Entschuldigung, Herr, tut mir leid, ich bin halt so. Sondern diese 6 Tage eine kleine Übung machen, 3 Dinge. Meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt, sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Jetzt zu dieser kleinen Übung. Ihr macht's, ich weiß, ich sag's trotzdem nochmal laut. Es heißt, seid heilig, denn ich bin heilig. Ich kann dieses denn ich bin heilig nicht erkennen, wenn ich nicht die Bibel lese. Lest die Bibel. Jeden Tag einen kurzen Abschnitt. Macht's einfach. Lest die Bibel und staunt, wer Gott ist, damit ihr seht, wie 100% fehlerlos er ist. Und zweitens bitte ich euch, dass ihr einfach mal darauf achtet im Alltag, wenn ihr unter Druck geratet, was kommt da raus? Und sagt nicht, ich kann da nichts dafür, das ist schon seit 100 Jahren so. Sondern nehmt es einfach mal und macht euch kurz bewusst, dass da ein Krater ist, zwischen hier Cornell mit 15 Punkten und Gott mit 100. Ein unüberwindbarer Krater. Dieser Lazarus, der auf dem Schoß von Abraham sitzt und dieser Reiche, der sagt, ey, der sagt, da gibt's keinen zurück. Das ist der Zustand. Die Sünde trennt und wir dürfen Vergebung dafür finden. Und ich bitte euch einfach, dass wir uns Gedanken machen, bevor wir einfach sagen, Herr, vergib, denn dieser Vers, den ich eingangs gelesen habe, heißt, denn du bist heilig. Dass wir uns darüber Gedanken machen, wie heilig Gott ist und in diesem Bewusstsein um Vergebung bitten. Weil dann sehen wir, wie groß das Werk Jesu am Kreuz wirklich ist, was er da überwunden hat. Und der dritte Schritt ist, dass wir uns abends mal Zeit nehmen, 1 Minute, wirklich, bitte, 1 Minute, nehmt diese Orange, stellt sie euch aufs Nachttischle oder keine Ahnung wohin, wo ihr einfach 1 Minute habt und schaut drauf und fragt euch, mit welchen Informationen, mit welchem Futter habe ich heute meine Orange gefüllt und möchte ich das morgen nochmal so haben. Weil vieles von dem, was bei uns unter Druck rauskommt, ist, weil wir den Schmock und den Dreck einfach in uns aufsaugen durch den Alltag. Und nicht die guten Nährstoffe von Jesus in uns aufgenommen haben. 3 Schritte. 1. Jeden Tag Bibel lesen, ganz normal. 2. Bevor ich feststelle, oh, da ist wieder was passiert, einmal kurz Gedanken machen, wie heilig Gott ist und was das bedeutet. Und dann um Vergebung bitten. Und Gott wird vergeben, 100%. Und das 3. ist, schaut mal im Alltag, 1 Minute am Abend, 6 Tage lang, Was habe ich mich gefüttert? Was war das? Wer will, ich mache in der App wieder so eine kleine Gruppe, können wir uns dazu austauschen, was wir da erleben. Werde ich nachher wahrscheinlich so gegen 14 Uhr dann on gehen. Da könnt ihr euch reinklicken, da können wir uns drüber unterhalten. Wir haben einen wunderbaren Gott, der hat alles gemacht, der ist fehlerfrei und hat auch dafür eine Lösung, nämlich Vergebung in Jesus Christus. Wir singen zusammen, Lieben.